Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Hallo Markus.
Hallo Raphael.
Hi. Schön, dass wir uns hier wieder treffen. Ja, Markus, wollen wir diese Folge einfach mal beginnen mit so einem kleinen Check-in, wo wir gerade sind, was in uns vorgeht?
Ja, gerne. Ich fange an.
Okay.
Ja. Also ich merke, dass ich neugierig bin, wie das jetzt laufen wird, wie unser Gespräch sein wird. Ich merke so eine leichte Anspannung hier im Brustbereich und im Solarplexusbereich. Und ich fühle mich wohl. Wir haben ja jetzt vorher schon ein kleines bisschen gesprochen miteinander und ich fühle mich richtig wohl und ich freue mich, dich zu sehen. Ja, das ist bei mir gerade.
Also ich spüre eine Aufgeregtheit, aber so eine kribbelige, positive. Das geht ich kann gar nicht sagen, von wo es ausgeht. Das ist vor allem am stärksten in den Beinen, Becken, Arme und Hände. Da kribbelt alles so. Da kommt eine Entspannung auch mit einher. Es fühlt sich irgendwie nach Erdung an. Ruhe, Frieden. Und ich freue mich, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich nicht verstellen. Da hatten wir auch gerade kurz drüber gesprochen. Ja.
Ja, schön. Ja. Das hat mich direkt wieder berührt und auch so Resonanz in mir gehabt, dazu sagt, dass ich freue mich, weil ich weiß, ich muss mich nicht verstellen. Das ist so, ja. Es ist mir immer noch häufig nicht bewusst, dass ich mich nicht verstellen brauche und dann rutsche ich immer mal wieder in irgendwelche Muster rein. Aber es wird mir immer häufiger bewusst. Also ich merke es immer häufiger. Und dann kommt wie so eine Stimme von innen, die sagt, ey, du brauchst dich nicht anstrengen. Du brauchst nicht irgendwie zu performen. Das ist nicht notwendig. Du darfst einfach so da sein und wenn jetzt irgendwas komisch ist und du glaubst, dein Gegenüber sollte das wissen, dann sag's halt einfach. Und damit wird alles so viel leichter. Das ist echt mega.
Ja, ich kann das total verstehen. Also ich hatte ja jetzt Seminar am Wochenende und auch da spielt sich das so mehr und mehr ein und es wird einfach leichter. Es ist so viel leichter, wenn ich einfach sagen kann, ich bin auch gerade verunsichert oder ey, ich habe gerade keine Idee. Ich weiß nicht, was wir machen. Und das nimmt mir einfach so Druck ab und dann fließt was und dann resultiert auch was. Das dann geht es da weiter von alleine so.
Ja.
Ja, ich muss es nicht tragen.
Ja.
Ich fließe mit.
Ich bin morgen mit einer Frau verabredet und aus diesem Wissen heraus, dass ich nicht performen muss, dass ich einfach, also zum ersten Mal verabredet, ja, so. Aus diesem Wissen heraus, dass ich nicht performen muss und dass ich einfach auch sagen kann, wenn mal gerade in mir jetzt was stockt, ne, oder irgendwie ich die Idee habe, ich müsste jetzt irgendwas sagen und mir fällt nichts ein und ich mache mir irgendwie einen Stress oder sowas. Das ist mega. Zu wissen, dass das geht. Ich meine, gut, das ist jetzt eine Frau, die auch so ein bisschen in diesem Feld unterwegs ist, ne, wo man sich eben so ein bisschen ehrlicher begegnet. Von daher ist natürlich dann da auch einfacher. Aber einfach dieses Wissen, das entspannt mich. Ne? Ich muss da jetzt nicht hochgradig aufgeladen und total wibbelig. Das braucht alles gar nicht. Ne? Und ich bin gespannt, wie es morgen sein wird.
Ja, ich auch. Ja, schön. Lass uns, wie bereits auch angesprochen in der letzten Folge, doch heute auch mal sprechen über Heilungsmethoden. Wir haben ja letztes Mal über das neurogene Zittern erzählt. Das ist also eine Methode, die du ins Feld gebracht hast und die du von der Satya sozusagen ja gesehen hast, gelernt hast und angefangen hast, damit zu arbeiten?
Ja, weitestgehend. Ich kannte das vorher schon, ja, aber Satya hat mir den Zugang gezeigt, wie ich das machen kann, ohne dass ich jetzt eine riesen Hürde erstmal überwinden muss, um das zu machen. Und ja. Das ist das Neue.
Ja, ich kannte das auch vorher, gar nicht unter neugierigem Zittern, sondern eben Schmetterlingshaltung.
Atmung, ne? Schmetterlingsatmung.
Ich weiß den Begriff gar nicht mehr, aber wie auch immer, aber dass es so eine Bedeutung hat und so hilfreich ist in diesem Zusammenhang, das wusste ich halt auch nicht. Ich kannte die Zusammenhänge einfach nicht. Mhm. Genau, und wenn wir jetzt heute so sprechen über Heilungsmöglichkeiten, dann ist es mir nochmal wichtig zu sagen, also ich bin kein Psychotherapeut und ich bin auch kein Trauma-Experte. Ich glaube, wir haben da am Anfang dieses Podcasts auch darüber gesprochen, was so unsere Intentionen sind. Mhm. Ich möchte einfach nur nochmal betonen, meine Intention ist, ich erkannte in diesem Thema, in der Auseinandersetzung mit dem Thema Strukturen in mir, die sich aufgelöst haben in körperorientierter Psychotherapie. Und es war für mich ganz spannend zu sehen und zu erkennen, wie die Zusammenhänge sind. Und zum anderen erkannte ich Themen, die nicht erlöst sind, also Blindspots, allein durch die kognitive Beschäftigung mit diesem Thema. Und das hat in mir so eine Neugierde ausgelöst. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Wissen um diese Bindungstrauma-Verhältnisse einfach so wichtig ist, weil ich es eben in so vielen Menschen sehe, inklusive mir selbst. Ja. Und der Podcast war für mich dann eben eine Möglichkeit, um darüber zu sprechen, über das, was ich bis jetzt weiß. Und mein Wissen stützt sich halt auch ganz viel aus Büchern, aus Gesprächen mit dir, mit Therapeuten und auch in meiner eigenen Therapie, die ich als Klient empfangen habe, was ich da mitgenommen habe, die Erfahrungen in den Selbsterfahrungsgruppen und natürlich auch in meiner eigenen Wahrnehmung, in der Begleitung von Menschen in meinen Gruppen und auch in dem Zusammenhang mit Spiritualität. So, das ist jetzt ganz viel, aber das war mir irgendwie wichtig zu sagen. Also ich will hier nicht den Eindruck erwecken, dass ich weiß ganz genau, was ist es, wie genau kann man es heilen. Ich glaube da sowieso nicht dran, dass es den einen Weg gibt, sondern ich glaube, das hängt ganz viel hat auch ganz viel zu tun mit dem Therapeuten, mit dem man arbeitet, was da für eine Beziehungsebene stattfinden kann und wie viel Vertrauen da ist, wie sicher man sich fühlt und. Genau. Ja.
Ja. Ja, ich möchte kurz anschließen daran, dass in der allerersten Podcast-Folge, als du mich gefragt hast, wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen, ich auch gesagt habe, ich bin halt selbst betroffen. Und das ist einfach etwas, wo ich mich dann intensiver mit beschäftigt habe auf meinem eigenen Heilungsweg. Und es ist schon so, dass ich zumindest immer mehr zum Spezialisten werde für mich. Also das auf jeden Fall. Ich kriege immer mehr mit, was da eigentlich passiert. Und an der einen oder anderen Stelle merke ich eben, dass es wie so universelle Gesetzmäßigkeiten zu geben scheint. Ja, das ist auch noch relativ frisch für mich, diese ganze Beschäftigung mit diesem Thema. Aber immer wenn ich mich mit Menschen darüber austausche, jetzt im Freundeskreis zum Beispiel, wir kommen immer aufs Gleiche raus. Ja, wir kommen immer auf die gleiche Thematik raus. Und die Thematik ist eigentlich immer, dass die Leute alle bestätigen, ich habe halt einen riesen Stress in meinem Körper. Hm. Ne? Und ich vermute, das gibt Menschen, die das eben noch gar nicht merken, weil das noch so weit weg ist, dass die den Stress gar nicht wahrnehmen. Aber sag mal, in meinem Feld jetzt, in dem ich mich bewege, da sind halt eben auch viele Menschen, die selber schon so einiges an innerer Arbeit gemacht haben und die kriegen das eben auch stärker mit. Und deshalb, ich kriege die Bestätigung an der Stelle, dass da wirklich was dran zu sein scheint. Ne? Und ich kann jetzt nicht behaupten, dass es den einen Weg gibt. Genau das sehe ich genauso. Aber ich glaube, es gibt so ein paar grundlegende Dinge, die einfach extrem hilfreich sind zu wissen. Und das ist eben diese Kenntnis über die Zusammenhänge im autonomen Nervensystem und vor allen Dingen auch zu wissen, dass, wenn ich unter Trauma oder mit Traumafolgen durchs Leben laufe, dass ich im Prinzip immer das in Dauerschleife wiederhole, was ich in meiner Kindheit irgendwann mal in mein System bekommen habe. Ja, und diese Dauerschleife, die läuft und läuft und läuft. Und ich wage zu sagen, das ist schon was Universelles.
Ja, und da bin ich bei dir. Ja. Also wenn ich jetzt, hat dieses Thema auch so ein Gewicht. Also jetzt auf dem Seminar zum Beispiel, auf meinen Seminaren, jetzt hatten wir 25 Menschen dabei. Ich denke, dass alle unter Bindungstraumafolgen leiden. Also bei vielen weiß ich es ganz sicher jetzt durch die Arbeit. Bei ein paar konnte ich nicht so genau reingucken, aber es ist mein Verdacht. Also auf jeden Fall 90%. Und das Spannende, finde ich, ist, dass alle sind irgendwie auf der Suche. Keiner weiß, was er eigentlich genau sucht. Also es ist irgendwie der Wunsch nach einer Erlösung von irgendwas, Verbesserung. Die Ideen, was das sein könnte und wie sich's verändern könnte, sind irgendwie da. Aber es ist ganz unklar. Und da waren jetzt zum Beispiel auch Menschen mit ganz schweren und schmerzvollen Kindheitserfahrungen, die eben keine Verbindung herstellen konnten, dass ihr Verhalten heute und ihre Wahrnehmung heute davon gesteuert wird. Mhm. Ja, also auch so Thema Reinszenierung und
Ja.
Und ich wollte noch was sagen zu diesem, weil du gerade auch auf den Körper eingingst. Also wenn wir jetzt in das Thema so einsteigen wollen, was sind denn so Möglichkeiten der Heilung? Und was mir als erstes in den Sinn kommt, um überhaupt festzustellen, was los ist mit mir und was so passiert, was vielleicht mein Problem sein könnte, ist empfinden lernen. Also Körper empfinden lernen.
Ja.
Also spüren, ganz was in der Begegnung mit Menschen oder auch in der Vermeidung der Begegnung, was da so im Körper passiert. Also, und dieses Empfinden lernen, habe ich gerade ein ganz tolles Buch zugelesen. Das ist das heißt Der Vagusnerv als Anker. Ich verlinke das unten auch, von Deb Dana. Das ist eine Traumatherapeutin und die hat ein Buch geschrieben, da geht sie eben auf die Polyvagaltheorie ein und so weiter, diese technischen Sachen, aber hat auch Übungen kreiert, was man also, wie man das lernen kann, über Wahrnehmung, Beobachtung, und es ist unheimlich spannend, weil es ist wie eine neue Philosophie, also weg von diesem, ich muss es verstehen und dann verändert sich's, oder ich muss mich anders verhalten, dann ist es gut, hinzu, der Körper trägt die Wahrheit. Der Körper reagiert die ganze Zeit auf irgendwelche Impulse von außen. Das heißt, bevor ich jetzt drüber nachdenke, wie ich mich vielleicht verhalten sollte und so weiter, habe ich im Körper die Informationen schon ganz lange gehabt. Die Informationen liegen im Körper. Und wenn ich durch diese Brille schaue, entdecke ich eine ganz neue Welt.
Ja.
Ja.
Von innen reagiert er auch. Also er reagiert auf Reize von außen und er reagiert auf Reize von innen. Beides ist da. Ja. Wir haben in unserem Unterbewusstsein so viele Dinge verschaltet, dass es nicht unbedingt den äußeren Reiz braucht im Hier und Jetzt, damit mein Körper mit Stress reagiert. Also es kann auch sein, dass wirklich was von innen kommt, da kommt irgendein Gedanke geflogen, ja, so, und dann geht das in den Körper rein, der Körper reagiert mit Stress und entsprechend des Zustandes, den der Körper dann hat, werden dann wieder neue Gedankenschleifen gebildet und so befruchtet sich das auch selber. Also es kann von außen kommen, es kann von innen kommen und es ist immer irgendwie eine Mischung. Ne? Also wenn es von außen jetzt keinen Trigger gibt gerade, weil ich gerade in meiner Wohnung sitze und da niemand anders ist und ich vielleicht auch jetzt irgendwie keinen Einfluss habe, kein Radio, kein Fernsehen, keine Videos oder sowas, sondern einfach nur mit mir, dann kann das trotzdem sehr leicht passieren, dass dann etwas passiert, also das kann leicht passieren, dass etwas passiert, der war gut, dass etwas in mir aktiviert wird. Ne? Und draußen natürlich auch.
Das hat so ein bisschen so einen Geschmack, Beigeschmack wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also ja. Ich setze mir selbst auch die Trigger immer wieder, die dann wieder mein Nervensystem und meinen Körper zu anregen und meinen Körperzustand herstellen. Aus diesem Körperzustand resultieren wieder Gefühle und Gedanken und die triggern wieder meinen Körperzustand. Also und so kann das ja eine richtige Dauerschleife werden.
Teufelskreis.
Ein Teufelskreis, ja.
Ja, Teufelskreis. Und was du sagst gerade in Verbindung mit dem Buch von der Deb Dana, ist auch ein guter Einstieg in das Thema für heute. Also wir könnten zum Beispiel dieses Thema Stresstoleranzfenster mal aufgreifen. Und wenn ich eine gute Körperwahrnehmung habe, wenn ich also weiß, was in meinem Körper gerade so passiert, dann wird es sehr viel einfacher für mich sein, mit sowas wie diesem Stresstoleranzfenster zu arbeiten, als wenn ich gar nicht da bin in meinem Körper und gar nichts mitkriege. Mhm. Weil dann habe ich nichts, woran ich mich ausrichten kann. Also deshalb kann man auch grundsätzlich sagen, über das Buch oder eine körperorientierte Psychotherapie, also alles, was irgendwie den Körper stark einbezieht, das innere Empfinden im Körper, das nennt man Interozeption. Ja, also Zeption ist Wahrnehmung und Intero die Wahrnehmung des Körperinneren. Mhm. Und es geht dann um so Dinge wie Wärme, Kälte, Stechen, Brennen, Anspannung, Enge. Oh, ja.
Zu, ja. Bitte? Offen, geschlossen.
Genau, sowas. Ja. Ne? Das einfach wirklich mal mitzubekommen, was da in meinem Körper eigentlich passiert. Es geht nicht um die Einflüsse von außen, dass mir die Sonne irgendwie gerade auf die Haut brennt oder sowas. Das ist nichts, was innen im Körper passiert, sondern das, was wirklich innen passiert. Das genauer mitzubekommen, ist ein Türöffner dafür, dass ich mit einem Zusammenhang arbeiten kann, der sich eben aus der Traumaforschung ergibt. Und das ist dieses sogenannte Stresstoleranzfenster. Bevor ich das jetzt aber mal aufmache, will ich noch mal fragen, ob du da noch irgendwas zu hast gerade.
Nee, finde ich super. Also Stresstoleranzfenster interessiert mich auch. Bin ja auch gespannt, was du dazu zu sagen hast. Und so zwei Themen, die mich beschäftigen und die ich spannend finde in dem Zusammenhang, sind noch Regulation, Selbstregulation, Koregulation und Reiz und Reaktion.
Ja.
Das wären so ein paar Begrifflichkeiten, aber gerne, lass uns doch mal mit dem Stress.
Ich glaube, da werden wir sowieso im Rahmen des Talks drauf kommen, wenn wir über das Stresstoleranzfenster sprechen. Mhm. Also, es ist ja so, wir hatten ja schon mal erwähnt, dass unser Nervensystem so vom Grundsatz her zwei große Zweige hat. Den sympathischen Zweig, der ist für Aktivierung da, dass wir ins Handeln kommen. Und der parasympathische Zweig, der grundsätzlich dafür da ist, dass wir in die Entspannung kommen. Einfach mal ganz grob gesagt. Dieser parasympathische Zweig, der teilt sich dann nochmal auf. Da geht es um den Vagusnerv, aber das will ich jetzt gar nicht zu konkret nochmal aufgreifen. Und diese beiden Zweige werden aus dem System heraus angesprochen. Wenn also der Parasympathikus angesprochen wird, man könnte sagen, mit Signalen versorgt wird, dann fährt der Organismus runter. Wenn der Sympathikus mit Signalen versorgt wird, dann fährt der Organismus rauf. Also mal ganz platt gesagt. Und diese beiden, die sind normalerweise in so einem Regulationskreislauf. Ja, es geht immer mal ein bisschen hoch, dann geht es wieder ein bisschen runter. Also wenn der eine hochfährt, geht der andere runter. Parasympathikus fährt hoch, dann geht der Sympathikus in einem normal gesunden System runter. Und beide schwingen so ein bisschen in einem Bereich, und jetzt kriegen wir schon mal diesen Fensterbegriff, in einem Bereich, in dem wir uns wohlfühlen, in dem wir uns gut fühlen, in dem wir nicht im Stress sind oder nicht im übermäßigen Stress. Und dieser Bereich, in dem das gut ist, wo wir gut sozial interagieren können, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir merken, ah, es ist schön, ich bin aufgehoben, ich bin sicher. Diesen Bereich der Schwingung des Nervensystems, den nennen wir Stresstoleranzfenster. Da gibt es eine obere Grenze und eine untere Grenze. Und wenn ich eine feine Körperwahrnehmung habe, dann bekomme ich mit, wo das gerade zu viel wird für mich, wo das überfordernd wird, überflutend wird. Und das kann in zwei Richtungen gehen, diese Überforderung, Überflutung. Die kann einmal in Richtung von Aktivierung gehen. Also da sind wir in die Richtung Kampf oder Flucht unterwegs. Da wird ja im Körper sehr viel bereitgestellt, damit wir schnell reagieren, schnell handeln können, weglaufen können oder angreifen können. Das wäre die Richtung nach oben. Da finden wir dann sowas wie Wut und Angst. Und die andere Richtung ist, dass ich nach unten rauskippe. Das heißt, ich gerate immer mehr in die Immobilität. Dann wäre praktisch der parasympathische Teil zu weit runter. Also es geht tiefer als eigentlich die Entspannung, die für uns gut ist, reichen würde, sondern es geht praktisch in so eine Art Shutdown, was sich zum Beispiel in einer Erstarrung äußern kann. Und wenn ich eine Körperwahrnehmung habe, die das mitbekommt, dann kann ich im Prinzip durch meinen Tag gehen und kann den ganzen Tag über mitbekommen, wie fühlt sich gerade mein Nervensystem von innen an? Ist das gerade gut? Ist das reguliert? Oder ist das gerade des Guten zu viel? Und daran kann ich festmachen, wo ist die Überforderung? Wo sind die Punkte, wo ich entweder nach oben oder nach unten rauskippe? Und ich sag dir mal ein Beispiel, was ich sehr gut kenne. Ich habe halt viel mit einer Aktivierung zu tun, wenn ich in Konfliktsituationen komme. Dann gibt es so einen Punkt, bis zu dem kann ich noch in dem Konflikt mich weiter austauschen. Da kann ich noch agieren mit meinem Gegenüber, interagieren. Aber irgendwann wird dieser Punkt überschritten und dann merke ich richtig, wie Denken nicht mehr möglich ist. Also ich weiß dann gar nicht mehr, worüber wir eigentlich sprechen. Und es ist einfach nur noch so ein rasendes Ding in mir. Und irgendwie will ich dann angreifen, ich will dann vernichten. Da kommt so eine richtig heftige Energie hoch. Und diese heftige Energie lässt mich aber nicht mehr als ein soziales Gegenüber fungieren. Da kann man dann nur noch Angst vor kriegen. Und weil ich manchmal selber Angst davor kriege, was da in mir passieren könnte, ziehe ich mich dann zurück. Und das einfach zu wissen, wo diese Grenze ist, ist eine sehr wertvolle Hilfe im Alltag. Denn wenn ich mich diesem Grenzbereich nähere, dann habe ich noch eine Chance zu sagen, entweder ich finde eine Ausrede, oder ich sage ganz klar, wenn das halt ein Kontakt ist, mit dem ich mich wirklich ehrlich auch austauschen kann, ich sage ganz klar, bei mir geht das gerade so hoch, ich merke, dass ich mal eine Pause brauche. Lass uns mal hier einen kurzen Break machen und ich gehe mal eine Runde um den Block und dann gucken wir, wie es ist und dann sprechen wir weiter. Ja, so, da kann ich das in einem bestimmten Bereich noch machen. Wenn ich aber da drüber komme, über diesen Bereich, dann kriege ich selbst das nicht mehr hin. Ja, das funktioniert dann nicht mehr. Und dann ist nur noch, entweder gehe ich voll raus oder aber ich gehe dann eben weg, raus aus der Situation, aber nicht mehr einem Erwachsenen entsprechend. Ja, und sag mal, es ist ein Lernweg, ja, den ich da mache. Und seit ich das mit dem Stresstoleranzfenster kenne, kriege ich sehr viel früher mit, wo das kritisch wird. und kann dann dementsprechend reagieren darauf.
Eine Frage auch, ja. Was ist das Problem? Also ich kenne das auch. Das auch, dass ich aus diesem Toleranzfenster rausknalle. Ich denke, jeder, der in Beziehung ist, in der Partnerschaft, kann es gerne immer wieder passieren, dass also ein Kontakt geschieht oder eben nicht Kontakt und es wird was in mir angeregt und ich werde einfach super wütend und gehe auf Angriff oder ich sag oder ich habe das Gefühl, boah, ich möchte einfach hier weg.
Ja.
Was ist deiner Meinung nach das Problem daran?
Das Problem ist, dass dieses Stresstoleranzfenster mit jedem Rausfallen aus dem Fenster sich verkleinert.
Ist das erwiesen? Also woher
weiß man das? Das ist das, was ich jetzt weitergebe aus dem, was ich teilweise aus Büchern, teilweise aus Vorträgen habe von Menschen, die sich mit dem Thema Bindungs- und Entwicklungstrauma oder Trauma generell beschäftigen.
Das würde ja bedeuten, immer wenn ich eben in so eine Über- oder Unteraktivierung gehe, wenn ich halt aus diesem Toleranzfenster rauskippe und dann handle, wie ich es wahrscheinlich auch ganz oft schon hatte, oder reagiere, verschlechtere ich meinen Zustand.
Ja. Und zwar nachhaltig. Nachhaltig, ne? Ich verschlechter den, also wir gehen mal davon aus, dass das so ist, weil ich kann dir aus meinem Erleben sagen, dass es sich genauso in meiner Erfahrung zeigt. Wenn ich nämlich darauf achte, dass ich in meinem Stresstoleranzfenster bleibe und immer wieder das praktiziere, da drin zu bleiben, dann wird das größer. Und dann kann ich in stressigen Situationen auf einmal anders agieren und ich bin nur noch erstaunt, dass ich mir merke, wie gelassen ich an einer bestimmten Stelle dann doch sein kann. Das ist super. Und manchmal, du hattest eben das Thema Regulation angesprochen, manchmal nehme ich eben auch Regulationsmöglichkeiten zur Hilfe. Ich würde das gleich nochmal ansprechen wollen, aber es sieht mir so aus, als hättest du noch eine Frage gerade. Oder
ja, ich, also oder vielleicht noch eine Anmerkung. Meine Wahrnehmung ist sogar noch weiterführend. Also wenn ich es schaffe, in Situationen, in denen ich üblicherweise da rausknalle und einfach reagiere, wie ich da eben reagiere, wenn ich die Erfahrung habe ich gemacht, wenn ich da eben nicht rausknalle, sondern die Möglichkeit habe und die Zeit habe, oder wenn ich nicht rausknalle, habe ich die Möglichkeit, vielleicht erstmalig mitzubekommen, was gerade passiert.
Ja.
Ist meine Erfahrung, dass ich erstmals in dem Moment nicht ferngesteuert bin, sondern sozusagen einen Moment habe, um zu erkennen, was da gerade passiert.
Ja.
Was ich eigentlich brauche, was ich eigentlich gerade vermisse. Ne, also sozusagen diesen Trigger so zu durchschauen.
Wenn du sagst, was du eigentlich brauchst oder eigentlich gerade vermisst, sprichst du dann von einer Situation mit einem anderen Menschen?
Ja.
Ja. Und dann würdest du sagen, was du eigentlich brauchst oder was machst du dann?
Ich glaube, das Gehaltvollste erstmal ist überhaupt für mich festzustellen, dass das, was gerade offensichtlich hier passiert und die Reaktion, die sich gerade bei mir anbahnt, nicht das sind, was ich gerade wirklich brauche. Und das, dadurch, dass ich mitbekomme, was mir fehlt, verändert sich die Situation.
Ja, und dass es nicht das ist, was du gerade willst. Ne? Die Reaktion, die sich gerade anbahnt in dir, ist nicht das, was du willst. Also du merkst vielleicht, dass du in so eine Kampfbereitschaft gehst und du willst vielleicht kämpfen und das ist aber nicht das, was du möchtest, sondern du möchtest letztlich irgendwie eine Verbindung haben.
Ja, und das, was ich vielleicht gerade möchte, ist sehr schwer für mich zu erreichen, weil wahrscheinlich das auch mit Scham oder mit anderen Sachen belegt ist. Also wenn es einfach wäre, das jetzt so herzustellen, dann hätte ich es wahrscheinlich einfach gemacht.
Ja, genau.
Insofern führt mich so ein Moment dann eher zu mir.
Ja.
Kann mich zu mir führen, wenn ich nicht automatisch mein Programm abfahre, komme ich ein Stück zu mir.
Genau.
und bekommen vielleicht erstmalig die Chance zu sehen, was eigentlich los ist.
Ja, genau. Und was dann total hilfreich und auch heilsam ist, also da kommen wir praktisch direkt noch zum nächsten Thema. Wir bleiben beim Stresstoleranzfenster.
Ja, weil wir haben gerade noch 5 Minütchen.
Ah, okay, gut. Dann können wir schon mal einen Teaser machen aufs nächste Mal, ja, weil das nächste Mal wird es dann darum gehen, dass wir die Dinge in Kontakt bringen, in Beziehung bringen, die in uns gerade los sind. Das ist dann auch, hat eine sehr heilsame Qualität. Aber nochmal zurück zum Stresstoleranzfenster. Jedes Mal, wenn ich es schaffe, in dem Fenster drin zu bleiben, weil ich rechtzeitig erkenne, dass ich da jetzt, wir haben jetzt gerade davon gesprochen, in dem Beispiel, dass ich nach oben rauskippe. Jedes Mal, wenn ich das erkenne und sozusagen Gegenmaßnahmen einleiten kann, damit das nicht passiert, dass ich da rauskippe, wird sich mein Stresstoleranzfenster ein kleines bisschen weiten. Und das heißt, meine Fähigkeit, Dinge, man spricht von Containment, ja, Dinge zu containern, Dinge zu halten, wächst. Und deshalb ist das sehr, sehr hilfreich, die eingangs erwähnte Körperbewusstheit immer mehr zu entwickeln, damit ich die Signale, die von innen kommen, überhaupt wahrnehmen kann und nicht direkt wieder durchschieße. Ja, dann ist vorbei. Ne, wir hatten das Beispiel schon mal, wenn ich auf der Rutsche sitze oben und ich drücke mich ab und fange an zu rutschen, dann rutsche ich. Dann ist vorbei. Oder ein anderes Beispiel ist, deshalb auch dieser Begriff Trigger. Trigger kommt so aus der Waffenkunde. Wenn bei einem Gewehr der Abzug gezogen wird, es gibt einen Punkt, das ist so dieser Point of No Return, ja, dann ist es ausgelöst. Und wenn das einmal ausgelöst ist, dann schießt das Ding. Und das ist nicht mehr zu stoppen dann. Ja, und das ist genauso wie dieses, ich fliege da nach oben raus. Und wenn dann die Dinger erstmal laufen, dann laufen die. Ja, so.
Und das wird nochmal jetzt ganz interessant sein, drauf zu schauen, was, ja, was kann man denn machen, dass das halt nicht passiert? Also, wie kann ich mich regulieren? Jetzt mal, um in der Sprache zu bleiben. Weil bislang war meine Wahrnehmung dessen, ich hätte es so beschrieben, dass allein durch die Bewusstheit des Körpers und ich hätte es auch irgendwie energetisch beschrieben, dass durch die Verfeinerung des Bewusstseins, durch Energiearbeit und Therapie und das einfach durch die Auseinandersetzung verfeinert sich irgendwie die Bewusstheit und dadurch ja bleibt man irgendwie drin. Also ich kann es gar nicht genau sagen. Ich kann in meinem Fall wirklich nicht genau sagen, wie es dazu kam, dass das so begann. Also dass ich plötzlich gemerkt habe, was wirklich gerade Phase ist. Aber da bin ich gespannt, also was du da noch zu sagen hast, was es wirklich für Möglichkeiten gibt, um das so selbst zu lernen, anzuwenden.
Ja, also vielleicht noch eins ganz kurz. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, entweder Sachen, die ich wirklich selber mache oder Dinge, die ich in Therapie lerne.
Ja.
Und ich vermute einfach mal, die Therapie, die du und ich genossen haben, die hat uns beiden auch dabei geholfen, dass wir in den Therapiestunden schon gelernt haben, wie wir mehr in uns halten können. Ja, und das macht natürlich auch ganz viel aus.
Wie so vorgeübt, um dann im Feld, sozusagen im offenen Feld der alltäglichen Begegnung
in freier Wildbahn
sich plötzlich zu erinnern. Ja, warte mal, genau. Ja, schön, ja. Genau. Gut, Markus, ich würde sagen, dann lass uns doch genau da anknüpfen nächstes Mal.
Schön.
Danke für das schöne Gespräch und einen schönen Tag dir.
Ja,
ganz kurz noch die Erinnerung, auch gerne wieder, könnt ihr Fragen unten reinstellen. Kleinen Teaser auch, es wird, die Satya hat sich angemeldet, Satya Marchand, die wird, ist so nett, dass die auch hier mal vorbeikommt, im Podcast und spricht. Das ist eine ganz große Ehre und Freude. Und auch weitere Traumatherapeuten sind angefragt worden. Und es ist ganz, ganz irre, dass die kommen und zusagen und ihr Wissen hier teilen wollen. Das wird also passieren. Das heißt, ihr könnt auch Fragen hier reinstellen. Und wenn Markus und ich nichts dazu wissen, dann werden wir sie dort an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Genau.
Ja.
Okay. Also, Markus, adios.
See you.